Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wir sind Mozart. Ich bin Larissa Schütz und in unserer vorletzten Folge haben wir uns angesehen, wo überall auf der Welt die Internationale Stiftung Mozarteum Partnerprojekte und Freunde hat. Und dieses Mal wollen wir uns ganz auf Lateinamerika konzentrieren, Kolumbien und Kuba. Gerade das Kuba-Projekt in Havanna hat sich in den letzten Jahren extrem entwickelt. Alles begann mit einer Mozart-Büste in Havanna. Johannes Honsig-Erlenburg, der Präsident der Internationalen Stiftung, erinnert sich, wie aus dem Besuch damals die Geburtsstunde eines Orchesters wurde.
Ich bin 2007 aus einem eigentlich lächerlichen wirkenden Grund, das Land Salzburg hat der Stadt Havanna eine Mozart-Büste geschenkt. Ja, okay. Dann wurde ich gebeten, kannst du dorthin fahren, weil von der politischen Seite war es dann doch vielleicht nicht ganz so opportun, in das doch eigentlich fast eines der letzten postkommunistischen Länder zu reisen. Ja, ich bin dort hingefahren, meine Frau war mit. Und wir sind dann bei dieser Eröffnung gewesen und gleich hat sich um uns herum geringt eine Gruppe von Menschen, die sich als Musikprofessionisten in der klassischen Szene und dann auch sehr, sehr, sehr stark sofort auch gleich das Mozart-Thema und daraus der Wunsch auch, könnt ihr nicht uns was irgendwas mitentwickeln und helfen? Und da waren dann eigentlich, nachdem man schon damals auch den später so erfolgreichen Dirigenten José Antonio Méndez Padrón, Pepito, war auch schon in dieser Gruppe dabei, der unglaubliche Fähigkeiten hatte als Orchesterchef und Orchesterleiter, aber kein Orchester, außer einer Gruppe von jungen Menschen, die sich um ihn geschart hat. Und da war die Idee, helfen wir doch mit, dass da diese Orchesterschule aufgebaut wird. Und das ist die Geburtsstunde vom Lyceum gewesen. Und heute, mit größten Schwierigkeiten heute, das Havanna Lyceum Orchestra. Schwierigkeiten deswegen, weil die Situation in Kuba derartig desaströs ist, wirtschaftlich. Und was die Zukunft betrifft, wissen wir alle nicht. Aber dieses Orchester hat sich daraus entwickelt. Und über Jahre hat sich eine enge Freundschaft, jetzt gänzlich unpolitisch, immer aber auch mit Offenheit und auch Bereitschaft der kubanischen offiziellen Stellen entwickelt und ja, wunderschöne Momente dort erlebt. Und was hauptsächlich positiv gelungen ist, den Menschen dort, dadurch, dass sie in diese Orchesterschule eintreten konnten, war eine Perspektive gegeben, im eigenen Land bleiben zu können. Heute, jetzt keine Perspektive mehr, weil mit geringen Einschränkungen, geringen Ausnahmen, weil man mit dem Orchester zumindest auch noch den Relikten der Musiker, die jetzt noch in Kuba sind, das Land verlassen kann. Die Hälfte mehr oder weniger der aktiv Mitwirkenden ist ja schon außerhalb von Kuba. Sie kommen immer wieder zusammen und spielen. Aber es ist, und was jetzt, warum denn überhaupt da so viel Energie? Es ist unglaublich, wie sie ihre Interpretation gestalten. Also teilweise einzigartig, natürlich in einer höchsten Musikalität und mit einem hohen technischen Können. Kubaner sind auf Elite gedrillt, das haben sie mitbekommen in ihrer sozusagen politischen Leiterlinie. Aber gut, für die Musik kein Fehler. Und bleibt gleichzeitig eine tiefe Musikalität.
Das Orchester ist inzwischen immer wieder zu Gast in Salzburg und gibt gefeierte Konzerte in der Stiftung. Damit diese Konzerte funktionieren und die Musikerinnen und Musiker die weite Reise über den Atlantik überhaupt antreten können, braucht es viel Unterstützung bei der Organisation. Zum Glück gibt es Maria Reiser. Sie betreut fast alle internationalen Projekte, die bereichsübergreifend sind. Von der Konzeption bis zur Durchführung hat sie alles im Griff. Ich habe sie in der Villa Vicina in Salzburg getroffen und mit ihr über die beiden Partnerprojekte in Lateinamerika gesprochen, die sie betreut. Die IBA-Akademie in Kolumbien, die junge, talentierte Musiker fördert. Sie haben zum Beispiel ein Staukonzert bei der Mozartwoche gestaltet und dann das bereits erwähnte Havanna Lyceum Orchestra aus Kuba, das mittlerweile ein echtes Profi-Orchester ist. Seit 6 Jahren arbeitet Maria intensiv mit ihnen zusammen und ich wollte wissen, welche Meilensteine sie in der Entwicklung sieht.
Also ich glaube, der größte Meilenstein, das war vor meiner Zeit, das war das EU-Projekt, wo wir als Stiftung unterstützt haben, dass man dort einen Serverraum einrichtet, dass sie wirklich Zugang haben. Da war unser Chef der IT, Josef Erlinger, war dann auch tatsächlich drüben, hat dort Computer und so weiter eingerichtet. Aber seitdem muss ich sagen, ich glaube, für mich der größte Meilenstein war nach der Corona-Pandemie, das Orchester nach Europa wiederzuholen und quasi diesen Start wieder zurück ins kulturelle Leben zu bringen. Vor allem ein Land, das wirklich so schwer gebeutelt ist wie Kuba, das einfach wieder aktiv reinzubringen bei uns nach Europa.
Ja, also da sind einfach auch politische Grenzen teilweise gesetzt. Aber jetzt hat es ja gut geklappt. Sie waren da im Jänner bei der Mozartwoche und eben davor auch öfter zu hören. Das heißt, wenn wir vielleicht jetzt mal gerade dabei bleiben, ist das der organisatorische Aufwand, der ist größer, als wenn du ein europäisches Orchester hier herholst?
Sehr viel größer. Also da geht es viel um Visum. Also ein Visum zu bekommen, ist nicht einfach für kubanische Musiker. Natürlich hat die Regierung dort Sorge, dass die Leute dann auch nicht mehr zurückkommen. Es muss auch klar sein, wie das finanziert ist. Da muss man quasi wirklich eben Einladungen schreiben, das belegen können, dass wir uns hier kümmern. Dann natürlich auch schauen, dass die Flüge und so weiter alles klappen. Da ist das Orchester mittlerweile wirklich extrem selbstständig auch, was die Arbeit irrsinnig erleichtert, aber ja, also es geht wirklich von A bis Z. Bei einem europäischen Orchester ist es häufig so, man engagiert es, sie kommen, man zahlt die Gage und das war's. Und bei uns ist wirklich, wenn sie kommen, aber das macht sie auch Teil der Familie, der Stiftungsfamilie, wird einfach alles mitgeplant, vom Flug bis zu den Mahlzeiten, die Gage und dann sind sie auch bei unseren Festen dabei und so weiter.
Mhm. Das heißt, lass uns die Mozartwoche einfach weiterhin als Praxisbeispiel nehmen. Die ist am Anfang des Jahres oder gestern war es, glaube ich, sogar, haben wir ja das neue Programm für die Mozartwoche 2027 bekommen. Also wenn so ein Programm veröffentlicht wird, ab wann geht's los mit Planung?
Ich darf, glaube ich, so viel verraten, dass wir sicher schon wir sind schon in 29 grundsätzlich mit den Planungen drinnen. Und gerade wenn es um Kuba geht, muss man da recht früh anfangen zu schauen, dass das einfach passt, dass man dann auch die Leute zusammenbekommt, dass sich das so ausgeht. Mhm. Genau.
Wie viele Menschen sind dann in Salzburg vom Orchester?
Ja, das kommt auf die Besetzung drauf an, die wir wollen fürs Orchester. Also es ist schon meistens eher eine Kammer, also ein Kammerorchester. Ich glaube, wir hatten jetzt im Januar waren es rund 30 Personen. Genau. Geht aber auch größer. Da ist dann zu sagen, also dass mittlerweile sind schon einige aus dem Orchester auch wirklich in Europa, wo man dann, je größer es wird, desto eher holt man dann die Kubaner, die in Europa leben, dann auch dazu, um das aufzustocken.
Okay. Ja, weil du jetzt gerade schon je nach Besetzung gesagt hast, spielen diese organisatorischen Aufwände, von denen wir jetzt schon gesprochen haben, spielen die dann bei der Planung des, was wird im Konzert zu hören sein, auch eine Rolle?
Nein, tatsächlich nicht. Also das ist mit Kuba wirklich ganz, ganz schön, weil die haben künstlerisch genau diesen hohen Anspruch an sich selber, den wir eigentlich von allen unseren Orchestern, also alle eingeladenen Orchester haben den gleichen hohen Anspruch. Und das Wichtigste für José Méndez Padrón, das ist der Hauptdirigent von dem Orchester in Havanna, ist ihm immer das Wichtigste. Also das Wichtigste ist der künstlerische Output, da spricht er auch ganz viel mit Rolando, was das Programm sein soll. Und dann macht das möglich, weil was man den Kubanern echt lassen muss, ist, sie machen alles möglich. Mhm. Also das ist, ich war in Kuba 2022 und sie haben ein Konzert gespielt und dann haben Noten gefehlt aus irgendeinem Grund. Und wer vielleicht mal in Kuba war, weiß, da ist es nicht so wie bei uns, dass man schnell zum Drucker geht und man druckt die Noten aus, sondern man muss erst einmal den Nachbarn eines Nachbarn eines Nachbarn finden und dann hat man innerhalb von einer halben Stunde die Noten gehabt, aber in unterschiedlichsten Papierformaten, also im amerikanischen Letterformat waren ein paar in DIN A4, unterschiedlichste Papiersorten, Farben, manche schon bedruckt auf der Hinterseite, aber es hat geklappt. Also es wird dann möglich gemacht und das ist das, genau, das funktioniert eben auch bei uns, also wenn Pepito ein, also das ist ein Spitzname, wenn Pepito ein Programm spielen möchte und das mit Rolando ausmacht, dann macht er alles möglich und dann haben wir nachher ein schönes Orchester bei uns.
Sehr cool. Kannst du uns mal mitnehmen auf deinen Kuba-Besuch 2022? Also in welchem Rahmen bist du da hingeflogen?
Das war eben auch 2022 nach dem Pandemieende war es uns eigentlich ganz, ganz wichtig, eben unsere internationalen Projekte einfach auch wieder anzustoßen, weil es ist einfach super viel eingeschlafen und wer wirklich aktiv war, waren die Kubaner. Dort ist es ja nicht nur das Orchester, dort gibt es eine Mozart-Gemeinde und die waren sehr, sehr aktiv, haben uns eingeladen, dass wir wieder kommen. Und unserem Präsidenten ist eben das Projekt auch sehr, sehr wichtig. Und was man sagen muss, ist, jeder, der das Projekt kennenlernt, verliebt sich auch in das Projekt. Und dieses Jahr, das war 2022, war mein erstes Mal, bis jetzt leider auch das einzige Mal dort. Und da haben wir dann auch Rolando mitgenommen. Also Rolando hat dann auch gesagt, okay, er möchte dieses Projekt auch wirklich kennenlernen, möchte sehen, wie das Projekt ist. Und das war dann spannend, eben Visa auch für uns zu organisieren. Also auch wir brauchen als Europäer ein Visum, dass wir nach Kuba fahren können. Also vom Präsidenten für mich aus Österreich heraus, aber eben Rolando, der in Frankreich stationiert ist, auch dort irgendwie diese Einladungen zu organisieren, dass wir hinkommen können, dass wir das organisieren. Dann die Absprachen natürlich im Vorfeld, was spielen wir, also wie eigentlich wie ein normales Festival, aber halt mit Zeitunterschied und unterschiedlichen oder schwierigeren Strombedingungen. Und als wir dann dort waren, das war eigentlich ganz witzig, also es gibt immer so ein bisschen Vorgeschichte zum Geburtstag des Präsidenten, ich glaube, es war sein, ja, ich sag das Alter nicht, das war sein Geburtstag, ein runder Geburtstag unseres Präsidenten, hat er ein Fest gemacht und gewünscht, dass die Gäste unterstützen, dass wir in Kuba einen Bus kaufen können, also dass die Kubaner einen Bus kaufen können, damit das Orchester innerhalb des Landes besser reisen kann mit den Instrumenten und so weiter und dass das viel erleichtert. Diesen Bus gibt es immer noch, das ist schon ein paar Jährchen her. Und genau an dem Tag, wo wir angekommen sind, hat wohl eine Bremsblock irgendwie aufgegeben, genau. Und dann haben sie uns mit zwei Autos abgeholt. Am nächsten Tag ging der Bus wieder und ich war so, wow, wie schnell habt ihr den Bus repariert? Nein, sie haben einfach nur den Bremsblock vom Bus vom Nachbarn ausgebaut, jetzt im Bus eingebaut, damit sie das Festival machen können. Und nach dem Festival, also in 5 Tagen, müssen sie diesen Bremsblock wieder ausbauen und wieder beim Nachbarn in den Bus einbauen. Und deswegen, also das sind so Sachen, die machen das dann einfach möglich irgendwie und sie helfen alle zusammen. Und das war so mein allererster Eindruck. Da dachte ich, okay, das wird spannend. Und es hat aber eben alles einfach so funktioniert und die Leute sind einfach unglaublich herzlich. Und man kommt dorthin, also wir waren in einem kleinen Hotel, das von Nonnen geführt wird. Das ist wirklich was ganz Schlichtes, ganz, ganz Einfaches. Der Strom fällt, also ist damals schon regelmäßig ausgefallen. Wer jetzt die Nachrichten hört, weiß wahrscheinlich, dass es einfach aktuell viel, viel schlimmer ist. Also damals waren es halt Ausfälle von jeden Tag 1-2 Stunden einfach mal kein Strom. Mit dem kommt man gut klar. Das ist heute leider nicht mehr so. Aber auch fließendes Internet war nicht möglich. Dort ist es so, man kann nicht eine eSIM kaufen, weil auch dieses eSIM-Netz nicht, also dieses SIM-Kartennetz nicht durchgängig funktioniert, sondern wir konnten uns jeweils 10 Minuten Internet kaufen. Also da konnte man quasi bei den Damen an der Rezeption, also bei den Nonnen an der Rezeption, 10 Minuten Internet kaufen, was total spannend ist, weil wir gehen ja von Gigabyte und Megabyte und so aus, aber da waren es einfach 10 Minuten Internet. Und so haben wir uns dahin gehandelt, dass wir dann immer mit 10 Minuten gearbeitet haben, bis wir dann das eine Café gefunden haben, das tatsächlich WLAN hatte, wo man auch mal irgendwie 4, 5 E-Mails am Stück schreiben konnte.
Aber es hat ja geklappt, wie schön auch, dass dann da einfach angepackt wird, handfest. Wie können wir uns so generell den Alltag des Lyceum Orchestras vorstellen dort? Also haben die dort ein Probenhaus oder wie kommen die zusammen und arbeiten zusammen?
Also sie haben eben in der Mozartgemeinde, also das ist das Liceo Mozartiano de La Habana, also das, so heißt die Mozartgemeinde, die haben kleinere Büroräumlichkeiten, wo wir eben damals während des EU-Projekts eben auch die Bibliothek und so weiter eingerichtet haben. Und dann haben sie quasi wie eine Hauptkonzerthalle, auch ganz, ganz spannend. Das ist eine ehemalige Kirche, die zu einer Bank wurde, die jetzt ein Orchestersaal ist. Ein unglaublich schöner Raum, auch da mit viel Unterstützung, also umgebaut, dass man das in einen richtigen Konzertsaal machen kann. Und da wird geprobt und da werden Konzerte gespielt. Also sie haben natürlich auch andere Spielstätten, aber das ist quasi so wie die Heimatbasis vom Orchester.
Wie viele Leute können da zuschauen?
Ich glaube so um die 200 bis 300 Personen durchaus. Was da jetzt eher auch jetzt gerade ganz spannend war, eben jetzt, wo die Situation einfach in Kuba extrem schwierig ist und fast gar nichts mehr geht, haben sie im vergangenen Wochenende noch ein Konzert noch auf die Beine gestellt, wirklich mit einer Solistin und noch geprobt und gesagt, okay, das Einzige, was uns wirklich alle zusammenhält, ist die Musik und die Kultur, und kommt einem immer alles, weil da weiß man dann wieder, warum das so ein Herzensprojekt eigentlich ist, weil, also, das ist einfach wirklich nur für die Musik.
Ja. Musik, die auch Hoffnung gibt und wie schön einfach die Leute auch zusammenhält. Genau. Können wir uns die Konzertarbeit so vorstellen wie hier? Weil ich glaube, wir haben alle die Stiftung und das Konzert ja im Kopf, und hier finden unter der Woche auch Konzerte statt. Aber ist das auf Kuba auch so?
Ja, also es ist wirklich wie bei uns, eben auch die Arbeit des Orchesters, die Arbeit des Dirigenten, das ist genau wie bei uns. Also wenn man bei einem der Heimatorchester hier zuschaut bei den Proben, ist es genau gleich. Der Dirigent ist gleich streng, gleich motivierend, gleich enthusiastisch, wie auch bei uns hier. Und auch von den Programmen sind sie irrsinnig weit. Wir haben viele Kooperationen auch in dem Projekt, was sehr, sehr schön ist, wie viele auch wir dann mit anderen Organisationen verbunden werden oder anderen Künstlern, die da auch viel Arbeit reinstecken. Und also man kann sich das wirklich, es ist wie bei uns, nur mit viel Do-it-yourself und viel Herzblut.
Wie schön. Auch so Mozart-lastig, oder was spielt das Orchester noch so?
Viel Mozart tatsächlich. Also Mozart ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend für sie auch, weil also man sagt immer, wenn man sie sieht, sie tanzen Mozart, wenn sie spielen. Aber natürlich, also sie gehen auch raus ins Zeitgenössische. Sie hätten ja einstudiert die Kantate von Karim Zech. Auch da, also sie sind sehr, sehr offen für verschiedene Musik. Sie haben jetzt, sie haben mit Sarah Willis, der Hornistin der Berliner Philharmoniker, ein ganzes Mozart- und Mambo-Projekt aufgenommen, oder eigentlich drei Alben schon davon aufgenommen, wo sie einfach diese Stile mischen, und das geht auch einfach weiter. Da gehen sie in andere Komponisten auch rein, natürlich auch in lateinamerikanische Kompositionen. Also sie sind schon sehr vielfältig.
Mhm. Bisschen was haben sie als Zugabe gegeben beim Abschlusskonzert. Mhm. Das war sehr schön zu sehen. Ich fand es auch interessant, dass sie im Stehen spielen. Mhm. Also das hat ja auch so eine Körperlichkeit, wie du es gerade beschrieben hast. Und ich weiß nicht, ob das bei dem Sarah Willis Projekt oder irgendwo, habe ich dann auch gelesen, dass jemand gesagt hätte, also Mozart wäre eigentlich Kubaner.
Ja, das sagt Sarah Willis sagt das regelmäßig. Mozart wäre ein guter Kubaner gewesen. Und Da gebe ich ihr recht. Also es ist diese Lebensfreude, die wir aus unseren Unterlagen, aus der Wissenschaft wissen. Ich glaube, der hätte sehr viel mit dem Land auch anfangen können.
Lateinamerika im Allgemeinen, du hast ganz am Anfang schon gesagt, dass das Staukonzert, das waren kolumbianische Kollegen. Was ist das für ein Projekt?
Ja, das ist gemeinsam mit unserem Partner, der Hilti Foundation, haben wir, also arbeiten wir zusammen mit der Academia Ibero Academy. Das ist eben ein Projekt in Kolumbien, die sagen, okay, Musik ist für alle da. ein bisschen die Idee, junge Menschen der Musik zuzuführen und so von anderen Sachen eher wegzuführen. Es beginnt im Kindesalter bei ihnen und spezialisiert sich immer weiter rauf. Und wir steigen dann mit den jungen Musikern im Alter von 18, 19, 20 herum ein, wo dann die letzten Jahre immer Musiker kamen aus Kolumbien, eben aus diesem Jugendorchester, und dann ein Konzert bei uns in der Mozartwoche geben, aber auch Masterclasses besuchen, Konzerte besuchen, einfach wirklich einen vollumfassenden Aufenthalt bei uns haben, um einfach so viel wie möglich dann wieder mit nach Kolumbien zu nehmen.
Und dort spielen Sie dann auch in Orchestern?
Genau, dort spielen Sie, also es ist dort das Jugendorchester, spielen aber auch oft gemeinsam mit der Sinfonie von Bogotá oder auch Medellin. Also da gibt es diverse Orchester, mit denen sie dann auch Kooperationen haben, genau.
Und was haben die gesagt, als du ihnen das erste Mal erzählt hast, dass sie in einem Bus spielen sollen?
Ich glaube, die erste Reaktion war, okay, wie können wir uns das vorstellen? Aber das, ich war auch in Kolumbien und ich war auch privat schon ein paar Mal jetzt in Lateinamerika, und dort lebt die Musik auf der Straße. Und das war also im ersten Moment ein bisschen, okay, wie können wir uns das vorstellen? Und nach ein bisschen Erklären war es so, okay, das ist kein Problem, das machen wir. Also, und das war jetzt das zweite Staukonzert dieses Jahr. Ja, und das macht einfach irrsinnig viel Spaß. Also das ist dann ganz lustig, wenn man dann sieht, wie sie auch aufgehen, wie sie selber sich anfangen, Sachen zu überlegen, und dann, ja.
Du hast mir ja während der Fahrt dann erzählt, dass ihr nur eine kurze Probeanfahrt gemacht habt. Also das war wirklich live. Und die Stimmung war großartig. Also wir können hier auch einen Ausschnitt einspielen, denn den habe ich ja noch von mir. Was ist grundsätzlich jetzt in Aussicht? Also ich höre ja raus, ihr trotz der Weltlage, und Musik verbindet uns und das soll auch weitergehen. Gibt es irgendwas Schönes, was du uns erzählen kannst, was ihr so plant in nächster Zeit?
Ja, das geht jetzt in eine ganz andere Richtung auf der Weltkarte gesehen. Ich bin gerade mitten in den Planungen für unser Projekt in Japan. Da haben wir einen Partner, den wir auch regelmäßig besuchen. Und da stecke ich gerade ganz, ganz tief in Konzertplanung und in Feinabstimmungen und so weiter drinnen. Das wird ganz, ganz spannend auch. Es ist ein schönes Projekt, wo wir so ein bisschen durch Japan durchtouren mit einem Trio, das wir auch schon länger hier begleiten. Das Accio Piano Trio wird mit uns reisen. Die waren schon bei Mozarts Welt Featured Artist in einer Saison. Sie waren in der Mozartwoche dabei. Sie sind auch kommende Mozartwoche wieder dabei, und ich freue mich, dass sie jetzt im Herbst mit mir dann nach Japan reisen.
Wie schön. Und du kommst ja auch viel rum durch deinen Job, oder?
Ja, das ist der große Luxus. Also das macht echt viel Freude. Also man hat nicht so viel Zeit, so viel zu sehen, wie man glauben möchte, aber man bekommt schon einen intensiveren und anderen Eindruck von einem Land und auch von den Leuten, weil man wirklich sehr viel mit lokalen Menschen zusammenarbeitet, die einem einfach einen anderen Eindruck geben, wie wenn man jetzt nur als Tourist das Land besuchen würde. Und das ist super schön und eine echte Bereicherung.
Und was würdest du aus deiner Erfahrung sagen? Andere Kulturkreise, zelebrieren die Mozart anders? Nehmen die ihn anders wahr? Oder sind wir da auch am Ende des Tages alle bewundernd gleich?
Ich glaube, die Intensität ist manchmal anders. Es ist schon, man spürt diese Begeisterung einfach in den Kulturkreisen. Also wenn man nach Japan kommt, es ist eine richtige Ehrfurcht, was total schön ist. Während in Lateinamerika, also in Kuba, eben ein bisschen ein spielerischer Zugang auch gesucht wird dazu. Und das ist eigentlich so schön zu sehen, wie unterschiedlich dieser Mensch Mozart dann doch weltweit eigentlich die Leute berührt und bewegt und animiert, dann doch so große Sachen eigentlich immer zu vollbringen.
Und wenn du dir jetzt was wünschen dürftest und wir gehen jetzt mal ein bisschen weg, was da gerade in dieser verrückten Welt alles passiert, aber gibt es irgendwie ein Land, einen Kulturkreis, einen Kontinent, wo du sagst, da gab es noch nichts, da würde ich wahnsinnig gerne mal mit Mozart eintauchen und schauen, was da geht?
Ja, es ist den afrikanischen Kontinent, der reizt mich. Da haben wir noch nicht so viele Kontaktpunkte, weil bei so einem Projekt ist es immer wichtig, dass man einen guten und starken Partner an der Seite hat, der mit einem gemeinsam arbeitet und das gemeinsam ermöglichen kann. Wie wir es eben in Kuba, in Kolumbien und in Amerika mit der Morgan Library und unseren Freundesvereinen haben, aber auch eben in Japan. Und sowas wäre dann eigentlich natürlich noch spannend, weil damit hätten wir dann die Kontinente ein bisschen erschlossen.
Wir drücken ganz fest die Daumen, dass das bald klappt. Wenn Sie Lust bekommen haben, die lateinamerikanischen Interpretationen von Mozart zu hören, bei der nächsten Mozartwoche 2027 sind die Freunde aus Lateinamerika natürlich wieder mit dabei. Alle Informationen zu den Projekten haben wir auch nochmal für Sie in den Shownotes zusammengestellt. Und wenn Ihnen unser Ausflug nach Lateinamerika gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie uns weiter auf unserer spannenden Reise durch das Mozart-Universum begleiten und diesen Podcast abonnieren. Ich bin Larissa Schütz. Bis zum nächsten Mal.
Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum.